So, es freut mich, dass ihr hier seid und ganz besonders begrüßen möchte ich unsere beiden Unterrichtsabsolventen, Naomi und Kilian. Finde ich großartig, dass ihr kommt, weil sie haben jetzt den Unterricht abgeschlossen und müssen jetzt nicht mehr kommen für den Unterricht, aber jetzt sind sie hier im Gottesdienst, finde ich super, Applaus wert, finde ich. Herzlich willkommen, auch alle, die nicht in den Ferien sind. Es sind ja einige unterwegs von uns. Die Sommerzeit ist ja immer so eine Zeit, da denkt man immer, wo sind auch die Leute, die sind ganz verstreut. Und dann haben wir natürlich auch Leute, die hier sind, weil sie selber in den Ferien sind. Auch die ganz herzlich willkommen, die auf der Durchreise sind, finde ich auch toll. Von Korsika über Zürich, dann nach Siegerland und dann kommen Sie am Sonntag noch zu uns im Gottesdienst. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid. Und es ist tatsächlich so, wir sprechen einfach immer von Jesus. Und das finde ich auch richtig so. Und wir könnten nicht nur drei Sonntage von Jesus sprechen, sondern jeden Sonntag, jeden Tag, immer wieder. Jesus ist die Person, die im Leben eines Christen am meisten begeistert und bewegt. Deshalb werden wir nie müde. Und Christen sprechen, das haben wir ja letztes Mal gesehen, immer von Jesus deshalb, weil man von Gott nicht sprechen kann, ohne Jesus zu erwähnen. Das geht einfach nicht. Wenn wir von Gott sprechen, müssen wir von Jesus sprechen. Jesus ist die Personifizierung Gottes. Er ist der Mensch gewordene Gott. Es gibt keine Gotteserkenntnis des Schöpfers des Himmels und der Erde ohne Jesus. Wer sagt, ich glaube an einen Gott, mit Jesus kann ich nichts anfangen, der hat keine Ahnung vom lebendigen Gott. Denn würde er den lebendigen Gott kennen, würde er Jesus kennen. Jesus sagt selbst, würden sie den Vater kennen, so würden sie mich kennen. Das ist die Kernbotschaft übrigens des Evangeliums. Eine der Kernbotschaften. Gott wird Mensch und besucht die Menschen. Und Johannes in seinem Evangelium hat das folgendermaßen festgehalten. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Also das Wort, das bei Gott war, das Wort, was Gott ist, ist zu uns gekommen und ist Mensch geworden. Gott wird Mensch. In Jesus hat sich Gott greifbar und wie wir auch wissen, angreifbar gemacht. Letzten Sonntag haben wir uns mit den Versen im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 bis 17 beschäftigt und festgestellt, dass Jesus in jeder Hinsicht die Quelle des Lebens ist. Er ist der sichtbar gewordene Gott, der das Universum erschaffen hat. Er ist Ursprung und Ziel allen Lebens. Und er ist der, und das finde ich auch noch ganz wichtig, der unser Leben erhält. Überhaupt das ganze Universum am Leben erhält. Jeder Mensch, ob er an Jesus glaubt oder nicht, ob er religiös ist oder nicht, ist egal. Jeder Mensch lebt aus der Kraft Gottes. Denn der, der das Leben erhält, damit wir überhaupt leben können, ist Gott. Der, der das Leben geschenkt hat, ist Gott. Also jeder lebt aus der Kraft Gottes, ob er die Kraft Gottes dazu benutzt, um gegen Gott zu leben, oder die Kraft Gottes dazu benutzt, um mit und für Gott zu leben, das ist ein anderes Thema. Aber jeder von uns hat sein Leben dem Schöpfer zu verdanken. Und jeder von uns lebt deshalb, weil Gott das Leben am Laufen hält. Und weil Jesus die Quelle des Lebens ist, drängen wir auch Menschen nicht etwas Fremdes auf, wenn wir ihnen das Evangelium verkündigen. Wir machen ihnen nicht etwas bekannt, was ihnen fremd ist. Wir weisen sie eigentlich auf ihren Ursprung hin, auf ihre wahre Heimat. Ein Ausleger, ein Kommentator sagt es folgendermaßen: Wir rufen die Menschen zu dem, dem sie schon von Schöpfungs- und Rechteswesen gehören, und bringen ihnen den, der als Ursprung und Ziel ihres Daseins schon längst ihre eigentliche Heimat ist. Also wenn wir Menschen auf Jesus aufmerksam machen, machen wir sie auf ihre eigentliche Heimat aufmerksam. Wir bringen ihnen nichts Fremdes, sondern wir bringen ihnen im Prinzip, sagen sie, da ist deine wirkliche Heimat. Da kommt dein Leben zur Vollkommenheit. Da wirst du am richtigen Ort angedockt. Da ist der Hafen für dein Leben. Heute beschäftigen wir uns mit den nächsten Versen, Kolosser Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Und wir sehen, dass Jesus, oder hoffe, dass wir das sehen, in unserem Leben Orientierung und Halt gibt. Wie Paulus das ganz deutlich sagt, Jesus steht über dem Universum. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus ist also nicht Teil des Universums, sondern er steht dem Universum gegenüber. Ich habe das letzten Sonntag am Beispiel eines Aquariums zu verdeutlichen versucht. Natürlich immer, das sind immer schwache Vergleiche, aber immerhin. Das ist, wenn ich zu Hause ein Aquarium aufbaue, ich mache Wasser rein, schmeiße Fische rein, und Steine und weiß ich was alles, Pflanzen. Und dann stelle ich das dahin, wo ich will. Und nun stehe ich dem Aquarium gegenüber. Ich bin über dem Aquarium. Ich kann sagen, nee, das gefällt mir in dieser Ecke nicht. Jetzt stelle ich es in die Ecke. Die Fische, die haben überhaupt nichts zu sagen. Die können das Aquarium nicht verstellen. Sie stehen nicht über dem Aquarium. Ich stehe über dem Aquarium. Ich kann Fische raus und reinnehmen, wie ich will. Ich stehe darüber. Ich bin nicht ein Teil dieses Aquariums. Und so steht Jesus über dem Universum. Über dem Universum. Ihm ist alle Macht gegeben. Man kann es nicht deutlich genug sagen, wie erhaben und mächtig Jesus ist. Er steht über dem ganzen Universum. Er war schon, bevor die Welt erschaffen wurde, existierte er. Und wie wenn ich jetzt ein Aquariumkrieger, steht er dem Universum gegenüber, über dem Universum. Das ist ganz wichtig, wenn wir an die Macht Jesu denken. Wenn wir das singen, er ist unsere Kraft, er ist unsere Macht. Warum kann er das sein? Weil er nicht Teil des Universums ist, sondern über dem Universum steht. Weil ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wenn wir das erfasst haben, dass Jesus vor der Erschaffung der sichtbaren und unsichtbaren Welt existierte, dass er die absolut zentrale Persönlichkeit des Universums ist, verstehen wir das, was Paulus sagt. Und wir verstehen, dass das, was Paulus nun sagt und was wir so gern überlesen, oder wir lesen ja immer ein bisschen fromm. Wir wissen ja alles ein bisschen und so, das haben wir aus dem FF. Und weil wir so ticken, weil wir denken, wir haben alles begriffen, überlesen wir oft ganz gewaltige Aussagen, die, wenn wir da sitzen und das lesen, dann müssten wir eigentlich vom Stuhl fliegen. Die Bibel bleibt auf dem Tisch und wir fallen runter. Was sagt denn Paulus? Er sagt, und er, eben Jesus, der über allem steht, der vor aller Schöpfung ist, der die sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen hat, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Tatsächlich, dieser Christus, der über allem steht, dem alle Macht gegeben ist, der durch durch den die Welt und unser Leben erhalten bleibt. Genau dieser Jesus ist auch das Haupt der Kirche. Ihr versteht, glaube ich, noch nicht, was das Besondere daran ist. Ich versuche es euch zu erklären. Ich finde das faszinierend. Darüber müssen wir einfach staunen. Es gibt nämlich keine Aufteilung, dass es einen Gott gäbe, der für die Welt zuständig ist, einer für die Erschaffung der Welt und Erhaltung der Welt, und ein anderer Gott ist zuständig für das religiöse Leben der Menschen. Es gibt eben keinen Wettergott, keinen Fruchtbarkeitsgott oder Fruchtbarkeitsgöttin. Es gibt keinen speziellen Gott für Saat und Ernte. Es gibt einen Gott. Einer, dem wir verantwortlich sind, Jesus Christus. Er ist der Herr, der über allen Herren dieser Welt ist. Und zwar weit über den Herren. Das ist das Großartige. Und er, der über allem steht, ist auch das Haupt der Kirche. Er ist das Haupt unserer Gemeinde. Ich kann das vielleicht mit einem ganz schwachen Sache vergleichen. Nehmen wir einmal an, in unserer Gemeinde würde ein Bundesrat ein- und ausgehen. Für die aus Deutschland kommen, Bundesräte sind bei uns Minister, so Exekutivmitglieder. Die sind sehr angesehen. Jetzt nehmen wir mal an, der Herr Leuenberger wohnt hier in Zürich. Der Bundesrat Leuenberger würde bei uns in unserer Gemeinde ein- und ausgehen. Jeden Sonntag würde er kommen, wenn er nur irgendwie kann. Er würde mit uns beten, er würde mit uns singen, er würde mit uns Gemeinschaft pflegen. Wenn wir Taufe haben, wäre er mit dabei. Und ich kann euch garantieren, wir wären alle miteinander ein bisschen stolz, dass ein Bundesrat Leuenberger sich mit uns komplett verbindet. Und wenn wir über die Gemeinde sprechen und jemand sagt, was seid ihr dann für eine Gemeinde, sagen wir, ja, wir sind die Freie Evangelische Gemeinde, wir treffen uns am Helvetiaplatz, und da kommen einige Leute, sogar der Bundesrat Leuenberger. Da sagt er, Bundesrat Leuenberger bei euch, ist ja gewaltig. Hä? Und das müsst ihr euch vorstellen, Jesus ist viel mächtiger, unvergleichlich mächtiger und größer als unser Bundesrat Leuenberger. Es gibt niemanden auf dieser Erde, der nur sich annähern könnte an die Macht und Herrlichkeit Jesu. Und Jesus ist das Haupt von uns hier und heute. Und er ist heute in unserer Mitte. Wir müssen also uns viel mehr begeistern dafür, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Wir sagen, ja, wir sind am Helvetiaplatz, wir sind eine freie evangelische Gemeinde, wir treffen uns zum Gott anbeten, und stell dir vor, Jesus ist in unserer Mitte. Er ist unser Haupt. Der über der ganzen Schöpfung steht. Versteht ihr jetzt, was der Paulus sagt? Das muss die Kolosser vom Sockel gehauen haben, als sie gehört haben, dass sie mal in der damaligen Welt haben das aufgeteilt. Da gab es einen Gott, der die Welt erschaffen hat, und dann gab es einen Gott für das und für jenes. Und er sagt jetzt, nein, nein, Leute, der alles gemacht hat, ist euer Haupt. Er gehört zu euch, er verbindet sich ganz und gar mit euch. Ihr seid mit dem Mächtigsten dieser Welt verbunden. Ich finde das super. Wie viel mehr müssen wir darüber staunen und dürfen uns freuen, und wir dürfen sogar stolz sein, dass der Schöpfer unser Haupt ist, Jesus Christus. Und er sagt es einmal den Ephesern nochmals, dass ihr nicht denkt, ich übertreibe da. Er sagt es nochmals, ja, Gott hat alles unter die Füße, hat ihm alles, also Jesus, alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Ich sehe jetzt, Paulus ist ja selbst begeistert davon, er betont das auch gegenüber den Ephesern. Er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht, der das Universum erschaffen hat. Also niemand anders kann in Anspruch nehmen als Christen, dass der Schöpfer das Haupt ihrer Gemeinschaft ist. Er steht über allem und er ist das Haupt der Gemeinde. Sie, die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Kirche ist kein Verein von Leuten mit gemeinsamen Interessen. Kirche kommt nicht durch den Willen und die Qualität ihrer Mitglieder zustande. Und da können noch so viele angesehene Leute in einer Kirche ein- und ausgehen. Das ist nicht Kirche. Die Kirche ist nicht aus eigenem Entschluss da und wählt sich dann Jesus. Gemeinde ist ein lebendiger Leib, der aus Menschen besteht, die mit Jesus verbunden sind. Und wiederum sind sie untereinander auch durch Jesus verbunden. Und Jesus sorgt dafür, dass die Kirche zusammenbleibt. Jesus sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt, zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Jesus sorgt dafür. Warum sorgt Jesus dafür? Weil Jesus das Haupt ist. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Auch unsere Gemeinde ist seine Gemeinde. Egal welchen Namen wir tragen, können Namen wechseln, ist völlig egal. Aber was wir nicht wechseln können und nie dürfen, ist Jesus. Alles andere ist auswechselbar. Kirche ist also in erster Linie eine Körperschaft im wahrsten Sinne des Wortes, der Leib Jesu Christi. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen Glieder in enger Verbindung mit dem Haupt Jesus verbunden bleiben. Kirche ist demnach nie und nimmer eine Institution, obgleich wir in der Gemeinde Ordnungen haben und Regeln. Aber wir dürfen die Kirche nie institutionalisieren. Denn die Kirche, wenn sie institutionalisiert ist, verdient sie den Namen Kirche und Gemeinde nicht mehr. Und wir neigen sehr stark dazu, alles zu institutionalisieren. Und die Gefahr ist, das sage ich euch, dass Gemeinde sich schlussendlich um ihre Regeln herumdreht. Was man darf, was man nicht darf, was in dieser Gemeinde Ordnung ist und was keine Ordnung ist. Und Jesus ist plötzlich Nebenschauplatz. Wir schauen zuerst in die Statuten, anstatt dass wir Jesus fragen, was er jetzt meint. Kirche darf nie institutionalisiert werden. Kirche, da muss immer Jesus im Zentrum bleiben. Und dann haben wir die richtige Orientierung. Jesus ist der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Er ist auch der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Anfang des neu geschaffenen Lebens. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also Jesus ist uns auch vorangegangen. Er ist uns einen Schritt voraus. Er ist als erster auferstanden, hat seinen neuen Körper, den unvergänglichen Körper bekommen und eine zweite Auferstehung, die ist noch gar nicht gefolgt. Es ist kein Zweiter, der auferstanden ist. Jesus ist bis zum heutigen Tag der Erste, der auferstanden ist. Keiner ist ihm gefolgt. Denn wir werden alle miteinander exakt zum selben Zeitpunkt miteinander auferstehen. Exakt zum selben. Paulus schreibt das den Thessalonikern. Zuerst werden die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen. Also keiner kommt dem anderen zuvor, keiner wird trennen. Mit ihnen zusammen, also alle zusammen im gleichen Moment, im gleichen Zeitpunkt werden wir auferstehen in den Wolken, emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Miteinander wird das geschehen. So wird unsere Auferstehung vonstatten gehen. Jesus ist uns vorausgegangen und wir werden ihm alle miteinander folgen. Die Auferstehung von Jesus ist für uns eine Art Garantie, dass wir auferstehen werden. Er hat uns das Modell geliefert, ist Jesus auferstanden, so werden auch wir auferstehen. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es keine Auferstehung. Denn durch die Auferstehung, das ist ein klar biblisches Zeugnis, hat Jesus sichtbar, greifbar für uns den Tod besiegt. Und Paulus sagt, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr oder die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist quasi wie die Garantie dafür. Wir wissen jetzt, Jesus ist auferstanden. Also, dass Jesus leiblich auferstanden ist, das ist ja ein Grundbekenntnis des christlichen Glaubens. Und wer Jesus kennt, der weiß, Jesus ist auferstanden. Das wissen wir einfach. Das habe ich schon mal erklärt, weil der Heilige Geist gibt uns dieses Zeugnis. Und diese Garantie wissen wir, weil das so ist, werden auch wir auferstehen. Jesus ist uns vorausgegangen. Er gibt uns dadurch eine klare Orientierung, denn dadurch wissen wir, was mit uns später geschehen wird. Wir wissen, wohin unser Leben führt, wo das Ziel unseres Lebens ist. Und wir wissen, dass es ein Ziel ist, für das es sich zu leben lohnt. Wir werden, wie er, mit einem unvergänglichen Körper auferstehen, zu neuem Leben erweckt. Und er hat auch dieses neue Leben, das er erschaffen hat, quasi die neue Schöpfung, begründet Jesus genauso wie die erste. Jesus ist uns einen Schritt voraus und wir werden ihm folgen. Wenn Jesus das nächste Mal kommt, werden wir selber die Auferstehung erleben. Paulus sagt, das alles geschieht zu einer Zeit, zu seiner Zeit und in seiner bestimmten Ordnung. Als erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Also da hat alles seine Ordnung. Zuerst ist er auferstanden, jetzt warten wir und wenn er wiederkommt, Jesus, dann werden wir alle miteinander auferstehen. Bis dahin gibt es keine Auferstehung. Und noch ein dritter und letzter Punkt. Jesus schenkt ewiges Leben und nur er schenkt das. Nun kann man fragen, wieso ist das eigentlich so? Warum sollte Jesus so wichtig und zentral sein? Wir können doch auch anders, ohne Jesus, gut und recht leben. Warum braucht es dazu Jesus? Ja, stimmt. Man kann gut und recht leben. Auch ohne Jesus, ohne Zweifel. Aber wenn man mehr als gut und recht leben möchte, wenn wir für Zeit und Ewigkeit gerettet werden möchten, dann kommen wir an Jesus nicht vorbei. Wenn wir mehr als gut und recht leben wollen, dann geht es nicht ohne Jesus. Das ist so. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Es geht kein Weg an Jesus vorbei. Und warum ist das so? Hätte Gott denn nicht das anders machen können? Hätte er nicht verschiedene Wege schaffen können, damit wir individualistischen Menschen wählen könnten, welchen Weg zur Rettung wir beschreiten möchten? Natürlich, Gott hätte das machen können, bin ich überzeugt. Aber warum tut er es nicht? Warum macht es dann nur so, nur Jesus? Die Antwort ist ganz einfach. Paulus gibt sie nämlich im Kolosserbrief. Ob wir damit zufrieden sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist eine ganz einfache Antwort. Denn sie heißt so, jawohl. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Gott wollte es einfach so machen. Es war seine Entscheidung. Er hat es so beschlossen. Oder man könnte es wie die gute Nachricht, das übersetzt, sagen, es hatte Gott gefallen, seine ganze Fülle in Jesus wohnen zu lassen. Es hat Gott gefallen. Es war sein Entschluss, er fand das gut. Jetzt kann man damit nicht zufrieden sein, das ist dein Problem. Aber Gott hat das so gefallen, er hat es so gemacht. Gott wollte es so haben, er wollte nicht verschiedene Wege schaffen und wenn er das getan hätte, hätten wir vermutlich eine riesige Verwirrung. Wenn es x Möglichkeiten gäbe, das ist ja das, was wir uns so ersehnen. Gott wollte, dass die ganze Fülle seines Wesens in Jesus Christus ist. Und deshalb ist es auch ganz klar, dass es für uns keinen anderen Ansprechpartner als Jesus gibt. Gott verteilte sein Wesen nicht auf verschiedene Personen, sondern einzig auf die Person Jesus Christus. Und deshalb können wir mit allem, was uns beschäftigt, zu Jesus kommen, egal was es ist. Deshalb kann Petrus schreiben, also alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hätte Gott das Wesen, sein Wesen auf mehrere Personen verteilt, hätte er gesagt, wenn ihr Probleme habt mit der Ernte, geht zu dem Gott. Wenn ihr Probleme habt mit in der Ehe, dann ruft den Gott an. Oder diese Person, die ist dafür zuständig. Nein, es gibt nur eine Zuständigkeit zum Glück. Ich kann nie fehlgehen. Ich finde das raffiniert. Ich bin immer am richtigen Ort, wenn ich zu Jesus komme. Und dieser absolut und einzigartigen Stellung, die Jesus einnimmt, nimmt unsere Gesellschaft Anstoß. Absolute Wahrheit wird irgendwie oder passt irgendwie nicht zu unserem Lebensgefühl. Jeder soll doch seine Meinung, jeder soll seine Überzeugung haben. Überall steckt ein bisschen Wahrheit drin. Doch eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs zur Wahrheit. Wir sind immer am Suchen. Aber auf dieser Erde werden wir sie nicht finden. Das ist das Credo unserer Zeit. Überall ein bisschen Wahrheit. Aber eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Als ich eine Prüfung machte in einer theologischen Hochschule, da war ein Theologieprofessor und der hat dann mich gefragt, was ist Wahrheit? Und ich ganz unbescholten habe natürlich gesagt, die Wahrheit ist Jesus Christus. Weil er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er sofort, nein, so einfach kann man das nicht sagen. Doch, das kann man so einfach sagen. Jesus ist die Wahrheit. Es gibt diese absolute Wahrheit. Rick Warren meint zu diesem Phänomen in unseren Kulturkreisen, der Pluralismus hat eine sehr verwirrte Kultur geschaffen. Das Problem ist nicht, dass unsere Gesellschaft an nichts glaubt, sondern dass sie alles glaubt. Synkretismus, nicht Skeptizismus, ist der größte Feind. Wir glauben alles. Die Leute legen Steine um das Bett, weil sie denken, dann geht das Rheuma weg. Sie haben Ketten um den Hals, weil sie denken, dann geht, weiß ich was, wird besser. Sie hängen irgendwas ins Auto, dass sie nicht verunfallen. Sie glauben alles. Aber sie glauben nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Dass er der einzige Ansprechpartner ist, der wirklich helfen kann. Verdeutlichen wir uns doch das mal, unser Verhalten oder das Verhalten der Menschen an einer Rettungsaktion in einem Bergwerk, wo ein Stollen eingeschüttet wird, das passiert ja ab und zu mal. Und was macht man dann, wenn der Stollen einstürzt, dann versucht man von oben, wenn der nicht allzu tief ist, von oben einen Schacht zu graben, wo man dann so einen Korb runterlässt und die Leute dann aus diesem Loch hochzieht. Das müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt sind da Bergleute verschüttet, 2-3 Tage, vielleicht haben sie noch etwas Wasser gefunden. Und dann finden die tatsächlich den Zugang und sie lassen diesen Korb runter. Und jetzt sehen diese Bergleute diesen Korb und jetzt sagen sie, nein, das können sie mit uns nicht machen. Da sitzen wir nicht rein. Wenn die uns retten wollen, dann bitte sollen sie 2-3 Schächte graben. Ich will entscheiden, über welchen Schacht ich rauf will. Aber nur über einen? Nein, danke. Ich will einen anderen. Und der Verschluss dieses Liftes, den sie darunter lassen, gefällt mir auch nicht. Und die oben rufen, steigt ein, sagen sie, nein, wir wollen noch mehr Schächte. Die oben sagen, ich brauche keinen zweiten Schacht. Dieser reicht. Warum sollte Gott andere Wege schaffen, wenn dieser eine Weg mit Jesus Christus hundertprozentig funktioniert? Zur Rettung des Menschen. Warum sollte er 4, 5 Schächte graben, um uns zu retten? Das wäre eine völlige Verwirrung. Aber so verhalten wir uns. Wir sagen Gott, Gott, wir sind nicht zufrieden. Jesus allein, das ist uns zu wenig. Ich möchte so und so und so muss mein Rettungsweg aussehen. Und Gott sagt, nein, ich habe alles, und das hat mir gefallen, alles in meinem Sohn, meine ganze Fülle wohnen zu lassen. Und das genügt. Und wenn ihr euch auf den Sohn, meinen Sohn verlässt, habt ihr alles, bekommt ihr. Jeder Mensch, der Jesus vertraut, wird gerettet. Das funktioniert hundertprozentig. Da braucht es nichts anderes. Und diese Rettungsaktion hat übrigens Gott und seinen Sohn extrem viel gekostet, was auch Paulus da in diesem Abschnitt sagt, den wir miteinander genau betrachten. Ja, Gott hat beschlossen, durch ihn, Jesus, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus hat sich kreuzigen lassen, damit wir mit Gott Frieden machen können. Er starb für unsere Schuld, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Leider können heute viele Menschen mit diesem Wort Versöhnung nicht mehr viel anfangen. Sicher in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das noch bekannt, dass es wichtig und bedeutungsvoll sein kann, wenn man sich versöhnt. Aber in Bezug auf Gott ist das vielen Menschen einfach suspekt. Versöhnung mit Gott, warum auch? Obschon die Folgen der Gottlosigkeit und Bosheit des Menschen überall sichtbar sind, erkennt man darin nicht das Problem des Menschen, dass er eben ohne Gott lebt, von Gott getrennt ist, sondern man macht es anders. Man setzt Gott auf die Anklagebank und sagt, warum lässt du das zu? Gott wird angeklagt und wir Menschen sind sowohl Kläger wie Richter über ihn. So funktioniert das. So sagte mir kürzlich einer auf der Straße, wenn es einen Gott gibt, dann müsste er sich einfach nur in die Ecke stellen und sich schämen. Das ist einfach unglaublich. Wir richten Gott. Das zeigt ja, wie tief der Graben ist zwischen Mensch und Gott. Und der Graben hat nicht Gott geschaffen. Der kommt von uns. Das ist aber nicht überall so. Zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, gab es Menschen, wie übrigens auch heute, die sich ihrer Schuld bewusst sind und unter dieser Distanz zwischen Gott und ihnen leiden. Sie möchten mit Gott Frieden. Sie suchen das. Da bieten sich viele verschiedene Religionen an. Sie möchten nicht in der Ungewissheit leben und sterben, dass sie von Gott verworfen werden, belastet durch ihre Sünde. Aber egal, zu welchem Typ Mensch du gehörst, ob du zu denen gehörst, die denken, ich bin Gott gegenüber nicht schuldig, ich fühle mich nicht schuldig, oder ob du zu denen gehörst, die sich schuldig fühlen. Die entscheidende Sache ist nämlich nicht, ob ich mich schuldig fühle. Denn ich kann mich selbst als Mörder unschuldig fühlen. Ich kann denken, ja, das war eher ein blöder Kerl. Den wollte ich schon lange beseitigen. Jetzt habe ich der Welt noch einen Gefallen getan. Er kann sich unschuldig fühlen. Das ist nicht die Frage, ob ich mich schuldig oder unschuldig fühle. Ich habe mich auch unschuldig gefühlt, als ich mal mit dem Auto nachts bei verregneter Straße, unbekannter Straße in Deutschland, als ich neu dort lebte, bin ich beim Suchen eines Ortes über eine Sicherheitslinie gefahren. Keine Ahnung gehabt. Dann bekomme ich einige Tage oder Wochen später von der Polizei bekomme ich eine Buße. Jetzt muss ich eine Buße bezahlen. Ich habe gar nicht gewusst, was ich gemacht habe. Ich fühlte mich überhaupt nicht schuldig. Selbst als ich die Buße in der Hand hatte, fühlte ich mich nicht schuldig. Kein Gefühl der Schuld. Ich hatte alle Rechtfertigungen. Ich habe es gar nicht bemerkt. Meint ihr, wenn ich jetzt gesagt hätte, geschrieben hätte, es tut mir leid, ich bin da rumgefahren, ich bin Schweizer, habe so eine deutsche Nummer dran und jetzt bin ich über diese Sicherheitslinie, ich habe gar nicht gewusst, dass die da ist, kommt, der lasst mir unsere Schuld, meine Schuld. Ich bin unschuldig. Was denkt ihr, was die Polizei sagt? Sie, das ist uns völlig egal, sie haben diese Sicherheitslinie überfahren, sie sind schuldig. Ob sie sich schuldig fühlen oder nicht, sie bezahlen diese Buße und sonst betreiben wir sie. Es ist nicht wichtig, ob wir uns schuldig fühlen. Es ist entscheidend, ob wir wirklich schuldig sind oder nicht. Und da ist die Bibel eindeutig. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und genau das versuchen heute die Menschen, das zu machen, dass wir das Gefühl der Schuld verlieren. Dass wir den Eindruck haben, ich fühle mich gar nicht schuldig gegenüber Gott. Das ist egal, wie du dich fühlst gegenüber Gott. Tatsache ist, dass du gegenüber ihm schuldig bist. Nun stellt sich die Frage ganz konkret an dich. Bist du mit Gott versöhnt? Paulus schreibt hier, durch Jesus hat er das ganze Universum mit sich versöhnt, durch das Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Durch die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Also ganz, deine ganze Schuld wird versöhnt, wird vergeben. Bist du mit Gott versöhnt? Jesus versöhnt dich, weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Im Johannesevangelium lesen wir, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Jesus ist der einzige Weg. Nur wer Jesus glaubt, wer sich durch Jesus mit Gott versöhnen lässt, der bekommt ewiges Leben. Nur durch Jesus, nur durch Jesus. Deshalb sprechen wir von Jesus. Und Paulus sagt ihr das einmal so? Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, dieser Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt sie an. Wenn das jemand von euch nicht getan hat, dann bitte ich dich im Namen von Jesus, nimm die Versöhnung an. Das hat Jesus für dich getan. Denn Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott hat das so beschlossen. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird er uns unsere Schuld vergeben, sodass wir vor ihm bestehen können. Das können Sie mit einem einfachen Gebet tun. Sie können mit Jesus Kontakt aufnehmen. Sie können mit ihm sprechen, wie Sie mit einem Menschen sprechen würden. Gebet ist nicht etwas, was man mit heiliger Sprache macht. Besonders geweiht oder besonders impulsiv, sondern Gebet ist ein ganz normales Gespräch mit Gott. Er wird Sie verstehen. Und Sie können ihm sagen, dass Sie Ihre Schuld einsehen, dass Sie glauben, dass Sie schuldig sind, auch wenn Sie es vielleicht nicht fühlen. Und dass sie wissen, dass sie Versöhnung brauchen. Und dass sie ihr weiteres Leben mit ihm verbringen möchten. Und dann bekommen sie neues, ewiges Leben. Frieden mit Gott. Und gerne bin ich bereit, wenn das jemand noch genauer wissen will oder Hilfe braucht, da zu helfen. Jesus ist die Orientierung für unser Leben. Gott hat es so gewollt, dass die ganze Fülle Gottes in Jesus zum Tragen kommt. Wir brauchen uns deshalb nicht an andere Götter zu wenden. Wir brauchen kein Talisman, wir brauchen überhaupt nichts. Jesus allein genügt. Wir brauchen keinen Heiligen. Keine Wallfahrt zu einem Heiligen. Jesus ist die ganze Fülle. Jesus ist für uns Orientierung. Er ist das Haupt unserer Gemeinde. Er ist auferstanden und wir werden auch auferstehen. Jesus schenkt uns das ewige Leben und nur er kann uns ewiges Leben schenken. Gott hat es eben gefallen, dass in Jesus die ganze Fülle ist. Und Gott selbst wollte es so, dass sich unser ganzes Sein auf Jesus ausrichtet und wir uns an ihm orientieren. Und ich finde das eine gute Idee, ehrlich gesagt, dass Gott das so gemacht hat. Dass es einen Ort gibt, wo jeder Mensch hin kann und jeder Mensch gerettet und versöhnt wird, Jesus Christus. Wo sollen wir sonst Orientierung finden? Und Petrus hatte das erkannt. Und als Jesus die Jünger fragte, ob sie ihn auch verlassen möchten, antwortet Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wohin sollen wir gehen? Zu Jesus. Wo sonst? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle und Kraft Gottes. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, Vater, dass du deine ganze Fülle in deinem Sohn, ja, in deinen Sohn gegeben hast und zum Tragen kommt. Dass es für uns einen klaren Ansprechpartner gibt. Dass wir keine Angst haben müssen, dass wir den falschen Gott verehren. Oder dass wir mit unseren Anliegen den falschen erwischt haben, weil ein anderer zuständig ist. Sondern wir haben einen klare Orientierung, die heißt Jesus Christus. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, zur Versöhnung, dass wir mit dir und mit dem Vater in Frieden leben können. Das ist ein großes Geschenk, großes Privileg. Und schenke, dass noch viele, viele Menschen erkennen, dass es nicht entscheidend ist, ob sie sich schuldig fühlen dir gegenüber, sondern dass sie begreifen, dass sie schuldig sind, egal was sie fühlen. Egal was ihnen Philosophien und Lehren einreden wollen, dass sie sich nicht schuldig fühlen sollten, sondern dass sie sehen, dass sie schuldig sind. Und erbarme dich über jeden Menschen. Und dass noch viele Versöhnung erfahren, mit dir ewiges Leben bekommen und bei der Auferstehung dabei sein werden. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Haupt unserer Gemeinde bist. Das ist unglaublich. Und wir wollen einfach lernen, viel bewusster mit dieser Wirklichkeit zu leben und dir auch zu vertrauen mit all dem, was uns beschäftigt, sei es als Gemeinde oder auch in unserem persönlichen Leben. Danke, dass wir mit allem, wirklich allem, zu dir kommen können. Amen.